seine Freude, wieder hier zu sein. Dies ist der erste Abend. Wir waren sehr, sehr beschäftigt in der letzten Zeit. Gestern Morgen sagte ich so, nun besuche ich noch meine Mutter. Die ist jetzt, die ist 5 Jahre jünger als die verstorbene Mutter der englischen Königin. Und habe die denn noch schnell besucht. Und in den letzten Monaten, der Arzt hat gesagt, ich muss jeden Tag 20 Minuten gehen. Spazieren gehen, das ist gut für den einen Menschen. Wenn er nur sitzt und isst die ganze Zeit und redet, ist ungesund. Er sagt, dann spiele ich noch ein Game Tennis. Nun bin ich heute etwas steif, weil ich das lange zuletzt getan habe. Ich habe es aber sehr genossen. Es ist wunderbar zu sehen, wie der Herr wirkt. Am Karfreitag waren wir in Dürben in einem Stadion und da haben viele tausende Menschen sich versammelt. Ein Tag vor der Versammlung hat der Organisator angerufen. Er sagt, Elo, worüber redest du? Ich sage, ja, was willst du haben? Was ist das Thema? Ja, sagte er, er schickt es noch. Er sagt, hast du etwas auf dem Herzen? Ich sage, ja, ich kann ja über den Hahn predigen. Und da lachte er. Da dachte, das ist der größte Witz, dass ich am Karfreitag über den Hahn reden will. Aber ich bin so dankbar, dass der Herr es uns geschenkt hat, dass wir über den Hahn reden konnten. Gott hat ja den Hahn gebraucht, um den Jünger Jesu, der auf Irrwegen war, der fluchte. Das war der Petrus, der hat geflucht und geschworen, er kennt ihn nicht. Und als er das zum dritten Mal tat, hat gleich der Hahn gekräht. Und da hat Gott den Hahn gebraucht, um den Petrus zurückzuführen auf den rechten Weg. Und wir hatten eine herrliche Zeit. Nach der Versammlung haben sie die Menschen aufgerufen, nach vorn zu kommen, die sich dem Herrn Jesus gegeben wollten. Und da war ich aber ganz traurig. Dachte, wie sieht es denn in der Welt heute aus? Und dann haben sie alle Pastoren und Pfarrer und Prediger aufgerufen, dass sie über diese Menschen beten sollen. Mit Handauflegung. Es war erfreulich zu sehen, wie die Menschen reagiert haben. Männer und Frauen und Mädchen. Aber dann war mein Herz traurig. Die konnten diesen Menschen nicht helfen. Alles, was sie konnten, jeder hat Hände aufgelegt. Trotzdem, die Bibel sagt, leget niemand zu schnell die Hände auf, dass ihr nicht Teil werdet andere Sünden. Aber das taten sie. Und dann war es fast wie ein Zirkus. Der eine, der hat die Menschen geschoben nach hinten, dass sie fast umgefallen sind. Zwei habe ich gesehen, die sind umgefallen. Die hat er einfach umgeschoben. Die Not ist groß in der Welt. Aber wir freuen uns darüber, dass auch unter den Pastoren und Pfarrern ein Hunger ist. Nicht weit von Johannesburg, wo viele Hunderte, Tausende oder Millionen Menschen leben, Schwarzen, organisieren die Pfarrer nun eine Großveranstaltung. Aber ich habe ihnen gesagt, nicht zu schnell. Wir wollen erst mal mit den Pfarrern beginnen und dann den Kirchgemeinden gliedern. Es nützt ja nichts, große Veranstaltungen zu haben, wo tausende Menschen zusammenkommen und das ist nur wie ein Papierfeuer und dann ist gleich wieder aus. Es ist gut, wenn es etwas Bleibendes ist. nur an einem Ort sind die Pfarrer sich nun uneins. Die sagen, ihr wollt ihn da haben, an eurer Seite von den Städten, dann bekommt ihr den ganzen Segen. Wir wollen ihn haben. Und das ist ja schlecht, wenn sie sich untereinander zanken. Und das ist schon Peter, der Herr, was willst du sagen, dass ich dachte, so, um alle zufrieden zu stellen, halb an einer Seite und den halb an der anderen Seite. Das ist ja nicht was Normales. Sehr oft haben die Pfarrer nicht solch ein Interesse an Missions- und Evangelisationsarbeit. Das ist erfreulich, dass sie sich zanken darum, jede oder alle, die in einem Gebiet sagen, wir wollen es bei uns haben, die anderen sagen, wir wollen es bei uns haben. Betet auch dafür, dass der Herr wirken möge. Seit Freitag ist die Sonne noch in meinem Kopf, da im Stadion. Als ich dort ankam, musste ich aufs Sportsfeld stehen, in der heißen Sonne, und es war so heiß. Ich habe nur gebetet und gesagt, hey, schenk, dass ich nicht verbrenne von der Sonne. Und der Herr hat wunderbar gewirkt, aber ich fühle die Sonne noch im Kopf. War eine gesegnete Zeit. Ich sagte ihnen, schaut, die Bibel ist uns ein Spiegel. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir uns selbst darin. Ist doch ein wunderbares Buch. Es gibt kein anderes Buch, das so herrlich ist wie die Bibel. Und dann habe ich sie ja erzählt von dem Spiegel, die ersten Spiegel, die in Japan ankamen. Ihr kennt ja die Geschichte, nicht? Einige schütteln den Kopf, ich dachte, die ist gut bekannt. Da war ein junger Mann in Japan, der seine ganze Jugendzeit gelitten hat unter dem Tod seines Vaters. Kinder, die keine Eltern haben, die leiden. Waisenkinder haben es schwer. Ihr, die ihr noch Eltern habt, ihr Jugendlichen, schätzt eure Eltern. Dank Gott für Vater und Mutter. Das ist ein großes Geschenk. Aber sehr oft, Kinder, die Eltern haben, schätzen es nicht. Und Waisenkinder, die schmachten danach. Und dieser Junge, dessen Vater gestorben war, war des Vaters Ebenbild. Der sah genauso wie der Vater aus. Jeder sagt, das ist ja der Vater durch und durch. Aber schon in jüngster Jugend, frühester Jugend, hatte sein Vater verloren. Und die ganzen Jahre hatte darunter gelitten, dass er keinen Vater hatte. Als er erwachsen war, hat er geheiratet, war nicht lange verheiratet, ging er in einen Laden, Kaufladen, und da sah er da etwas Glänzendes und er nahm es, und da war es ein Spiegel, und er schaut da rein und sagt, das ist ja mein Vater. Den kenne ich noch, das ist mein Vater. Er sah aber sich selber. Wusste es ja aber nicht. Er sah seinen Vater. Er ging zu dem Manager, darf ich dieses kaufen? Sagte, gern. Was kostet das? Er erwartete, da musste er einen riesen Preis für bezahlen. Und es war gar nicht so schlimm. Er sagt, das kaufe ich. Spiegel mitgenommen nach Haus. Er war der Glücklichste nach vielen Jahren, hatte seinen Vater wiedergefunden und gesehen. Er sagt, was mache ich nun mit diesem Bild? Das verstecke ich irgendwo, wo nicht jeder den sehen kann. Er sagt, oh ja, in sein Schlafzimmer ist eine wunderbare Vase. Er steckt den Vater in diese Vase hinein. Er arbeitete ganz nah an seinem Haus. Und Der konnte nicht viele Stunden dort verbringen, ohne dass er nach Hause lief. Schnell im Schlafzimmer, holte Spiegel heraus und schaute seinen Vater und sah den schmunzelnden Vater. Dann wieder zurück. Die junge Frau, die merkte das, die sagt, was tut mein Mann? Alle Nasen lang kommt er, läuft ins Schlafzimmer und kommt schmunzelnd und lächelnd heraus, mit einer großen Freude. Sie fragte ihn, was machst du bloß immer im Schlafraum? Das hat mit dir nichts zu tun. Es sind nicht alle Männer, die ihren Frauen alles sagen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage auch nicht, dass es gut ist. Ich sage nur, es gibt Männer, die ihren Frauen nicht alles sagen. Ach, sagte er, das hat mit dir nichts zu tun, das ist meine Sache. Und dann wurde sie neugierig. Und sie war dann auch unartig. Den nächsten Tag, das nächste Mal, als er kam, hat sie auf Zehenspitzen, ist sie ihm nachgelaufen. Und als er die Tür zumachte, hat sie schnell ihren Fuß dahin getan, dass die Tür nicht zuging. Und dann hat sie sie etwas geschoben, dass sie hineinschauen konnte. Was macht er wohl? Wo geht er hin? Oh, der geht dorthin. Ja, war nicht sehr lange dort und dann kam wieder heraus und schmunzelte und sie versteckte sich. Und dann, als er weg war, ist sie gleich hinein. Ja, hier in dieser Umgebung muss da etwas sein. Hat alles durchsucht, konnte nichts finden. Ganz zuletzt dachte sie, schau mal in dieser große, wunderschönen Vase, tat die Hand hinein, Tatsache, da ist etwas. Sie holt diese Sache heraus, den Spiegel, schaut an, Tatsache. Da war Holland in Brand. Ich kann nie verstehen, dass Sie sagen, Holland in Brand. Das Holland ist ja unter Wasser. Also Holland in Brand. Da war der Teufel los. Was? Darum schmunzelte. Darum lächelte er immer. Darum ist alle Nasen lang hier. Der hat diese schöne Frau hier versteckt. Die konnte nicht warten, bis er wiederkam. Da war es ein Katze- und Hund-Verhältnis. Da haben sie sich in die Haare gehabt. Die hat ihn gekratzt und geschlagen. Du hast mir doch die Treue geschworen. Du hast mir gesagt, ich bin die Erste und die Letzte. Und hier hast du eine andere Frau versteckt. Er sagt, ich hab nicht. Wo? Ja, dort in der Vase. Da sagt, das ist doch mein Vater. Das stimmt nicht, du lügst. Und da war es ein großer Krieg. Glücklicherweise kam der buddhistische Priester herab in diese Straße und der hörte den Lärm. Sagt, was ist bloß los? Hört sich wie eine Frau an und ein Mann. Töten die sich? Was ist? Er lief ins Haus, ohne anzuklopfen, öffnete die Tür, ging hinein und da sah er, wie diese zwei sich in den Haare hatten. Sag, was ist denn los? Ja, mein Mann, der hat mir sozusagen den Himmel geschworen und gesagt, er wird nie eine andere Frau haben und hat eine andere Frau hier im Haus versteckt. Er sagt, das stimmt nicht, keine Frau, es ist mein Vater. Hin und her. Schließlich ist es dem buddhistischen Priester gelungen, sie zu trennen. Er sagt, nun sag mir mal, wo hat er denn die Frau? Ja, im Schlafraum. Komm, zeig mir mal, geht hin. Er schaut an und sagt, aber liebe Frau, dies ist ja keine Frau, dies ist ein buddhistischer Priester. Dann sagte er, um den Streit zu löschen, darf ich diesen Priester mitnehmen? Den tue ich denn bei der Öffnung des Tempels, dass jeder, der in den Tempel hineingeht, diesen Priester sehen kann. Ja, so sieht man sich selber im Spiegel. Nun hoffentlich, wenn wir heute Abend Gottes Wort lesen, dass wir etwas von uns selber sehen. Wir gebrauchen ja einen Spiegel sehr, sehr viel. Einige mehr als andere. Es ist auch gut, wenn wir uns kämmen und ordentlich anziehen. Aber es ist nicht gut, wenn wir zu viel Zeit dort verbringen. Aber im Lichte des Wortes Gottes, da können wir lange weilen, länger als vom Fancy. Diese Tage ist es erstaunlich, wie Gott wirken kann. Als ich zu Hause ankam, sagten sie, dass unser Bürgermeister im Spital ist, war in einem Autounglück. Also da muss ich gleich hin, den besuchen. Bin ich hingefahren, fand ihn dann im Spital, Bein gebrochen, Arm gebrochen. Glücklicherweise ist er nicht dabei umgekommen. Ich sage, wie lange bist du denn noch hier im Spital? Ja, er weiß nicht. Ich sage, komm zu uns, komm zu mir im Haus. Ist besser als im Spital. Lass nur wissen, rede mit dem Arzt und wir holen dich. Den nächsten Tag riefen sie an, ja, wir können ihn holen. Nun ist er bei uns, bei mir im Haus. Und die schwarzen Bürgermeister, die sind sehr einflussreich und hat ein großes Gebiet. Und wir haben eine herrliche Zeit. Nun kommen hunderte Menschen, ihn zu besuchen. Und die kommen alle im Haus. So kann man von morgens bis abends beschäftigt sein, Menschen das Evangelium zu verkündigen. Als ich den Gästen weggehe, sagte ich, du, nun bleib noch lange hier, ich freue mich, ich muss noch nach Europa. Nun habe ich wenigstens einen Bürgermeister, der nach meinem Haus schauen kann. Das habe ich nicht jedes Mal. So unerforschlich und unbegreiflich sind Gottes Wege. Und als ich neulich mit ihm sprach, da sagte er, weißt du noch, als junger Mann bin ich zu dir gekommen. Da war ich bei dir in der Seelsorge. Ich sagte, das weiß ich nicht. Er sagt, weißt du das nicht mehr? Ich habe ja mein Leben bereinigt, alle meine Sünden bei dir bekannt. Und dann hast du doch gebetet. Ach ja, wenn man da viele Menschen sind, vergisst man das. Erstaunlich, wie viele Menschen in hohe Positionen sind in Südafrika, die als Jugendliche und als Kinder in Berührung waren mit der Erweckung. Und das gebraucht Gott heute. Nun das Wort, das gelesene Wort, sagt uns, Jesus stand auf am letzten Tage und sagte, wen dürstet, der komme zu mir. Alle Menschen haben Durst. Aber den Durst zu stillen, suchen viele am verkehrten Ort. Ich war bei einigen Versammlungen. Neulich, diese Tage, hatte der Premier des KwaZulu-Natal-Premier eine Zusammenkunft, staatliche, und dann sollte ich auch dahin. Als ich da saß, da sag ich, ach, ich armer Mann, was suche ich hier? Denn diesen Lärm und alles, was hier geht, vor sich geht. Und so war ich bei verschiedenen Versammlungen. Bei einer anderen Versammlung war unser gewesener Präsident Mandela und Vizepräsident und all die Menschen haben geredet. Die Welt bis aufs Feinste. Aber der Mensch, der seinen Hunger löschen will oder Durst in der Welt, wird immer enttäuscht werden. Die Welt hat gar nichts. Gar nichts, was einen beeindrucken kann. Als ich dort war, wäre ich nicht hingegangen. Ich wäre dort nicht hingegangen. Jemand anders hat gesagt, du, ich kaufe da zwei Stühle für dich. Jeder Stuhl kostete beinahe 1.000 Rand. Und sagt, du und deine Frau. Nun konnte meine Frau nicht mit und dann habe ich einen Arzt mitgenommen und sagt, komm du mal mit, wir wollen uns mal das ansehen und anhören. Die Welt in ihrem schönsten Glanz hat nichts mehr als eine Seifenblase, die du nur mit den Fingern anrührst und platzt sie. Und dann ist der Finger schmutzig und nass. Keiner unter uns, besonders die Jugendlichen, bei einigen hat die Welt eine Anziehungskraft. Die Welt hat gar nichts. Ihr könnt nicht anders als enttäuscht von der Welt weggehen. Sie haben gar nichts, was sie uns geben können. Aber das Evangelium Christi hat alles. Wie der Teufel doch die Menschen verführt. Und am Ende ihres Lebens stehen sie da und haben gar nichts. Denk an den Demas, von dem Paulus sagt, der hat uns verlassen, die Welt lieb gewonnen. Die Welt, die kann uns nichts bieten. Die Welt, die hat gar nichts. Von außen sieht es wunderbar aus, aber das steckt nichts dahinter. Leben, Freude, Friede finden wir nur im wahren Evangelium Jesu Christi. Und darum ist das solch ein wunderbares Wort, dass Jesus aufgestanden ist und hat gesagt, kommet her zu mir. Kommet her zu mir. Die Welt hat nichts. Die Fleischeslust hat auch gar nichts. Die machen denn Bilder von Frauen. Frauen, die es überhaupt gar nicht gibt. Solch eine gute Figur. Und wenn man zu denen geht, was bekommt man? Sexuelle Krankheiten. In heutiger Zeit AIDS. Furchtbar. Müssten mal sehen, wie es in Afrika aussieht. Wie wir Menschen begraben. Einige junge Frauen, gute, ansehnliche, hübsche Frauen. Der Mann war nicht treu. Und dadurch bekommen sie auch AIDS. Vorgestern kam ein Mitarbeiter zu mir und sagte mir von einer Mitarbeiterin auf einer Außenstation, Gott gebraucht die, er wirkt durch sie. Und sagte Erlo, die ist so schwach, die kann kaum mehr gehen. Sagt, nimm die gleich, lass sie das nachprüfen, die hat sehr wahrscheinlich auch AIDS. Gott sei Dank, dass ich keine Frau bin. Das ist eine schwere Sache heute in der Welt mit den Männern, die nicht treu sind. Und herzzerbrechend. Wir begraben, beerdigen die Frauen. Und die sterben wegen ihrer Männer. Bis jetzt jedes Mal ist der Mann vor der Frau gestorben. Aber nicht lange danach folgt die junge Frau. Wenn hier ein Mann ist, der untreu ist, wehe, wenn die Frau getötet wird, deinetwegen. Das ist Blutschuld. Heute kann man sich das nicht mehr leisten. Es sollte eine Warnung sein an uns alle. Nun, das Thema für den heutigen Abend ist der Fluch der Sünde. Die Sünde ist eine verdammte Sache und eine verfluchte Sache. Eine kann sagen, ja, Elo, warum über die Sünde? In der heutigen Zeit predigt man nicht mehr über Sünde, predige doch über Erweckung. Erfüllt sein mit dem Geiste Gottes, mit dem Heiligen Geist. Rede von Zeichen und Wunden. Das gibt es alles. Das gibt es als Rechtes und als Verkehrtes. Aber alles das ist nur ein Gerede, wenn nicht mit der Sünde abgerechnet wird in unserem Leben. Und ohne dem gibt es kein wahres Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und gibt es auch keine Erweckung. Mit der Sünde, die Sünde ist das größte Problem in der Welt. Und nicht die Sünde bei anderen Menschen, sondern im eigenen Leben. Die Sünde, ich bin mir das ganz bewusst, dass heutzutage, ich war an einem Ort, da sagten sie, ach, der Erlo, das da noch sitzt, das steckt noch immer im Alten. Ich weiß von einer Gemeinde, wo der Pfarrer gesagt hat, so, hier wird nicht über die Sünde geredet. Wir verkündigen das Evangelium. Nach ein, zwei Jahren waren sie so durchseucht von Sünde, dass er nicht ein noch Auswunde wusste und sagte, so jetzt 2 Jahre lang predigen wir nur über Sünde. Sünde ist ein großes Problem. Und dieses Problem finden wir in Römer 7, Vers 15. Als ich gestern Abend ins Flugzeug ging und mich setzte, da sagte ich, Herr, rede zu mir durch dein heilig Wort. Und ich las Römer 7, Vers 15. Da heißt es, denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ach, dachte ich, ja, was bedeutet das? Und das ist auch kein Wort, worüber ich heute Abend reden könnte. Aber als ich darüber sann, da dachte ich, sah ich die Wichtigkeit dieses Wortes. Hier sehen wir einen Mann. Eine sagte mir, das ist der Paulus. Das war Paulus sein Leben. Woher er das hat, weiß ich nicht. Paulus kann auch andere Menschen gemeint haben. Sie sagten ja, Paulus sagt, ich arme, elende Mensch, das, was Gute, was ich will, tue ich nicht. Das, was ich hasse, das tue ich. Und so können wir uns denn alle trösten. Wenn es solch eine Zeit gegeben hat im Leben des Apostel Paulus, war es nur vorübergehend. Paulus hat nicht in Römer 7 gelebt, quer durch sein ganzes Leben. Wir finden keine Spur von Römer 7 in seinem Leben. Und ich sage, wenn da ein Römer 7 war, es ist durchgedrungen bis zum 8. Kapitel. Er ist nicht in Römer 7 festgesteckt, wie einige Christen das machen. Ein trauriges Bild. Er sagt, ich verstehe meine Situation nicht. Der Christ, der hier beschrieben wird. Das, was ich will, das Gute, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich hasse, das tue ich. Solch ein Mensch ist ein Schizophren. Ein geistlicher Schizophren. Der ist krank. Das Gute, das er will, tut er nicht. Das Böse, das er nicht will, das er hasst, das tut er. Und er beschreibt er weiter und sagt, wisst ihr, warum das so ist? Es ist wegen der Sünde, die in mir lebt. Er sagt nicht wegen Jesus, der in ihm lebt und der Geist Gottes. Er sagt, die Sünde, die in mir wohnt. Das ist ein trauriger Zustand. Wenn die Sünde in einem Menschen wohnt und die Sünde sein Leben bestimmt und ein Sklave der Sünde ist. Aber heutzutage, wenn man herumschaut, ich weiß nicht, ob es einen Christen gibt, der nicht Römer 7 erlebt hat. Der nicht Römer 7 erlebt hat. Wo die Sünde das Sagen hat, wo die Sünde regiert und der Mensch ein Sklave der Sünde ist. Du sagst, das, was ich hasse, das tue ich. Was ich liebe, tue ich nicht. Was ich will, das Gute, tue ich nicht. Und wenn es so ist, lieben Freunde, sei es das eigene Leben, dann wird es ein Chaos, ein Durcheinander. Das Leben wird wüst und öde. Sei es in der Ehe, wird eine unglückliche Ehe. Sei es in der Familie, wird es ein grausamer Ort. Sei es im Leben eines Gottesmannes, sein Untergang, sein Niedergang, dadurch wird er abgeschossen. Wie viele Männer Gottes hat es nicht schon gegeben in der Welt, die gestürzt sind, Schiffbruch erlebt haben, wegen der Sünde, die in ihnen lebte. Uns wurde nicht mit der Sünde abgerechnet. Ich weiß von einem gesegneten Gottesmann. Ich war schockiert, als ich es las. Der hat viel für den Herrn gewirkt. Und er war so müde und erschöpft, dass wenn er abends nach Hause kam, dann fürchtete sich die Frau und die Kinder. Keiner durfte in seine Nähe. Er wurde so ungeduldig und unfreundlich und so lieblos, der schimpfte und wurde zornig. Da fasst man sich am Kopf und sagt, wie ist solches möglich? Natürlich muss ich zugeben, wenn man körperlich am Ende ist und wenn man die Arbeit macht, viele Männer, dann ist man auf Glatteis. Dann muss man vorsichtig sein. Dann muss man vorsichtig sein. Und wenn mit der Sünde nicht abgerechnet wird, wird die Sünde mit dir abrechnen. Wenn du die Sünde nicht tötest, wird sie dich töten. Sünde ist eine gefährliche Sache. Ein anderer Gottesmann in Amerika predigte, da waren Tausende. Gesegneten Dienst, wunderbare Botschaft. Sie waren so beeindruckt von der Predigt, dass er von, als er von der Kanzel abging und aus der Kirche, waren alle um ihn. Jeder brachte ein Buch oder ein Stück Papier und er sollte zeichnen. Und er wurde so lieblos und er sagt, Mensch, was tut ihr? Wisst ihr nicht, ich habe den ganzen Tag bin ich unterwegs gewesen und war beschäftigt und diese Botschaft heute Abend und dann kommt ihr noch mit solchen nichtigen Sachen. Dass eine der Männer in Afrika war und sagt, Elo, von dem will ich nichts wissen. Wenn ein wahrer Gottesmann ist, wie kann er so unfreundlich werden? Wie kann er so sein? Das ist mir mal so gegangen. In Russland war ich erschöpft. Die haben uns ins Joch getan. Ich dachte, ich komme dabei um. Und dann nach einer Versammlung hier kamen die Menschen auf mich gestürmt. Jede. Sagte Elo, jetzt Glatteis, Vorsicht. Und sie kamen. Am liebsten hätte ich gesagt, ich bin nun erschöpft, entschuldigen Sie bitte. Er sagte, vorsichtig jetzt. Jetzt kann ich die ganze Predigt zunichte machen. Ein unfreundliches Wort. Alles, was man tun konnte, war lachen. Und freundlich mit ihnen sein. Und Gott schenkte Gnade, dass man nicht sündigen brauchte. Sünde ist eine schlechte Sache. Die Ehe kann ein Vorgeschmack des Himmels sein. Wenn aber Sünde hineinkommt, kann sie ein Vorgeschmack der Hölle sein. Wenn die sich zanken und eine den anderen schimpft, produziert immer Schlimme. Eine gefährliche Sache. Römer 8 sagt, wenn wir fleischlich gesinnt sind, werden wir sterben. Das bringt den Tod. Das darf nicht so sein in unserem Leben und unter uns Gotteskinder. Aber wo Sünde hineinkommt, da wird alles ruiniert. Da wird der Mensch deprimiert. Da verschwindet allen Frieden, alle Freude, alle Freundlichkeit, alle Liebe. Und dann geht alles kaputt. Und die Außenstehenden sagen, mit Christentum wollen wir nichts zu tun haben. Warum? Die Sünde hat dort regiert. Wie viele Gotteskinder gibt es nicht, die ungeduldig werden? Sünde ist eine gefährliche Sache. Adam und Eva wurden aus dem Paradies getrieben wegen einer Sünde. Und Gott hat gesagt, wenn du sündigst, ungehorsam bist, wirst du des Todes sterben. Sünde trennt uns von Gott. Wie viele Gotteskinder gibt es nicht, die ungeduldig werden? Sünde ist eine gefährliche Sache. Adam und Eva wurden aus dem Paradies getrieben wegen einer Sünde. Und Gott hat gesagt, wenn du sündigst, ungehorsam bist, wirst du des Todes sterben. Sünde trennt uns von Gott. Und trennt uns von unseren Mitmenschen, wenn wir auch eins sind. Aber wenn Sünde hineinkommt, dann trennen wir uns. Das ist die Sünde, die Frucht der Sünde. Darum habe ich gesagt, Sünde ist eine verdammte Sache und eine verfluchte Sache. Der Fluch der Sünde. Und vor dem wir Erweckung haben wollen und dass der Heilige Gott in unserer Mitte ist, und wirken soll in deiner Auferstehungskraft, muss zuerst mit der Sünde abgerechnet werden. Das Christentum ist nur ein Zirkus, ein Spiel mit Zeichen und Wunden und Erweckung und was nicht. Und die Sünde regiert. Die darf keinen Raum haben in unserem Leben. Die soll nicht wohnen. In uns. Aber ist das nicht das Natürliche? Wir Menschen sind doch alle Sünde. und so weiter. Das stimmt, aber dafür ist Jesus gekommen. Und darum heißt er Jesus. Er soll Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen, sein Volk retten von ihren Sünden. Dafür ist Jesus gekommen. Und der Herr Jesus hat denen gesagt, die an ihn glaubten, in Johannes 8 von 34. Wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Und der Knecht bleibt nicht im Hause ewiglich. Sagt aber, wenn der Sohn euch frei macht, werdet ihr recht frei sein. Und er redete von der Sünde. Es gibt rechte Freiheit von der Sünde. Wenn die Sünde noch regiert in unserem Leben und wir Sklaven sind der Sünde, dann ist da etwas grundsätzlich verkehrt in unserem Leben. Da muss Jesus sein Werk tun. Und wer das kennt, wer kein Siegesleben führt, kein Überwindeleben, immer Niederlage, eine Niederlage nach der anderen, der wird mutlos, kann Schiffbruch erleiden. Der sagt, das funktioniert nicht. Ich versuche immer wieder, falle aber. Und dann muss ich predigen, dann muss ich zeugen. Oder du musst predigen, du musst zeugen. Und du weißt in deinem Herzen, ich bin ein Sklave der Sünde. Die rechte Freudigkeit und Freimütigkeit wird nicht da sein. Kann man im Gesichte lesen, da stimmt etwas nicht. Die Sünde ist auf dem Thron. Die Sünde muss gestürzt werden im eigenen Leben. Und ob es nun sexuelle Sünde ist, körperliche Sünde oder Ungeduld oder Zorn, das ist nicht das Normale, dass ein Christ zornig sein soll. Das ist vom Teufel. Das ist der Zorn, der da wohnt und der muss gestürzt werden. Und Gottes Reich wird nicht gebaut und wird nicht gefördert, wo die Sünde regiert. Und sei es Fleischeslust, die darf nicht regieren. Wenn die herrscht, ist es dein Untergang. Die wird dich stürzen. Sünde ist eine gefährliche Sache. Aber nun ist eine Tatsache, dass kein Mensch, nicht du und ich auch nicht, können mit der Sünde fertig werden. Da ist nur einer, der das kann, und das ist Jesus Christus. In Römer 7, wir haben jetzt nicht die Zeit. Geh nach Haus und lese Römer 7. Eine herzzerbrechende Sache. Da wird der Mensch beschrieben, in dem die Sünde wohnt. Das unglücklichste Leben, das man sich denken kann. Das unglücklichste Leben. Kann man einige verstehen, die sagen, es funktioniert nicht bei mir. Ich gebe auf, ich gehe nicht mehr in die Kirche, ich bete auch nicht mehr. Ich habe es dutzendmal versucht, es funktioniert nicht. Da stimmt etwas nicht. Der rechte Kontakt mit Jesus Christus ist da nicht. Es ist Jesus Christus, der uns helfen kann. Kein anderer. Aber Gott sei Dank, dafür ist er gekommen. Am Ende dieses Kapitels sagt Paulus, schreibt er, wie er diesen Mensch schildert. Und er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen oder retten vom Leibe dieses Todes? Und dann fügt er gleich hinzu und sagt, ich danke Gott. Durch Jesum Christum. Ich danke Gott. wunderbar. Und dann beginnt Römer 8. Das Siegesleben. Dass das, was das Gesetz nicht tun konnte, uns freimachen, hat Jesus Christus getan. Und durch das er in das Fleisch gekommen ist, das ähnlich ist unserem Fleisch, hat er die Sünde in unserem Fleisch verdammt. Und die Werke des Teufels testiert. Wie wunderbar, dass es Freiheit gibt von der Sünde. Dass wir nicht länger Sklaven sein brauchen der Sünde. Dass nicht in unserem Geheimleben da Sachen stecken. Gerippel, weiße Totengebeine sind in unserem Leben. Eine schlimme Sache. Und da alt und jung, wenn junge Leute im Chor singen und beten, und dabei steckt da Sünde im Leben. Die Fleischeslust können sie nicht beherrschen. Das ist eine gefährliche Sache, spielt nie damit. Eine gefährliche Sache. Die wird dich zerreißen, die wird dich zerstören. Wenn die Sünde die Oberhand bekommt, ist es Zeit, dass der Mensch in allem Ernst zu Gott ruft und zu Jesus Christus und er sagt, rette mich. Und hier schreit der Mensch und sagt, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Leider sind da Worte, die in der Bibel gebraucht werden, die wir heute nicht mehr verstehen. Aber die Römer, die verstanden das. Wenn in den Urzeiten ein Mensch zu Tode verurteilt wurde, wegen Mord, wenn er jemand getötet hat, dann wurde der Getötete, der Leichnam genommen und an den Menschen gebunden. Körper an Körper. Also, sei es Mann oder Frau oder Kind, wurde der Leichnam genommen, du hast gesagt, du hast ihn getötet, nun musst du die Schuld tragen. Denn wurde seine Nase gegen diese Nase, seine, die Nase der Leiche gegen ihn, Mund, Mund, Gesicht, Augen, Augen, Körper an ihn und dann an ihn gebunden. Wie mit Leichentüchen. Mit dem musste er essen. Mit dem musste er schlafen. Mit dem musste er aufstehen. Mit dem musste er herumgehen. Und dann war es allgemein bekannt, dass der Verbrecher ausrief, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und retten vom Leibe von dieser Leiche. Leibe dieses Todes. Und dann trat Verwesung ein. Der Todesgeruch. Und dann begannen die Würmer zu fressen. Krabbelten in seine Nase und Mund und Augen. Bis er umkam. Durch diese Leiche. Der starb. Und wenn er auf die Straße ging, der sagte, wer wird mich erretten vom Leibe dieses Todes? Da war keine Rettung. Das war sein Todesurteil. Sie sagten, Gott hat gesagt, wer tötet, der soll auch getötet werden. Bei uns wird das nicht mehr gemacht. Und darum hat das Menschenleben nicht mehr wert als ein Hund oder eine Ziege. Wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Haben Sie gut verstanden? Wir verstehen es nicht. Was bedeutet das? Sie hatten einen Leib des Todes an sich, mussten sie mit sich herumschleppen und dieser tote Leib, der würde diesen fressen und diesen zerstören, den Mörder. Und dann sagt er, ich danke Gott für ein hoffnungsloses Bild. Kein Leben. Wer wird ein Leben genießen mit solchen Sachen, mit solch einer Leiche an sich? Da vergeht einem der Appetit. Furchtbar, schrecklich, wenn man sich solches vorstellt. Und das ist ein Bild von einem Christen, wo die Sünde regiert, wo die Sünde wohnt. Und darum rate ich keinen an, diesen Raum zu verlassen heute Abend mit diesem Leichnam an sich. Komm zu Jesus, der kann dich befreien. Da gibt's Vergebung, da gibt's Reinigung. Jesus macht uns frei. Und wie strahlt das Gesicht nicht eines Menschen, der das erlebt hat und das bezeugen kann. Ich war ein Sklave der Sünde. Bei mir hat die Sünde regiert. Aber Jesus hat mich befreit. Und der das bezeugen kann, habe ich in meinem eigenen Leben erlebt, dass Jesus die Hartgebundenen frei macht. Er sagt, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr recht frei. Das hat er gemeint. Dafür ist er gekommen. Gekommen, um zu uns zu erretten, die Sünde zu vergeben und uns von der Sünde Macht zu befreien. Und dann leben wir nicht mehr in Römer 7, dann leben wir in Römer 8, wo wir Gott preisen und Gott danken. Ich danke Gott durch Jesum Christum. Ich war ein elender Mensch. Wer wird mich erlösen? Wer wird mich erretten? Gibt es solche hier heute Abend, die dieses Problem in ihrem Leben haben? Da ist etwas, was nicht stimmt. Paulus sagt, beschreibt einen Menschen, der sich selbst nicht verstehen kann. Sagt, das, was ich hasse, ich weiß diese Sünde. Aber ich tue es. Ein Mann stand auf, als verkündigt wurde, der sagte, ich weiß es, die Sünden, die du aufzählst, Hass, Nachtragen, Bitterkeit, Groll, sexuelle Sünde, ich weiß das alles, dass das Sünde ist. Wenn da ein Mensch ist in der Welt, der das weiß, bin ich es. Ich hasse es, aber ich tue es doch. Ich kann es nicht lassen. Ich bin eingebunden. Sag mir, wie werde ich frei? Du wirst frei dadurch, dass du zu Jesus kommst und von ganzem Herzen zu ihm schreist und sagst, Herr, erbarme dich, dich meine. Herr, errette mich. Und dass er seine rettende Kraft offenbart in deinem Leben. Dass er dich befreit von der Sünde macht. Und dann kann das Leben blühen. Dann wird der Mensch ein glücklicher Mensch. Dann wird die Ehe eine glückliche Ehe. Dann wird die Familie eine gesegnete Familie. Aber eine Sünde kann alles verderben. Kann die größte Herrlichkeit sein. Dann wird der sogenannte Himmel zur Hölle. Weg mit der Sünde. Die muss raus. Dafür ist Jesus gekommen. Die herrlichste Botschaft, die es gibt in dieser Welt. Die herrlichste Botschaft. Und als ich im Stadion war und sah, da haben sie einfach aufgerufen, die Mädchen, die von den Lüsten des Fleisches geplagt werden. Mädchen, die Hure sind, kommt nach vorn. Und sie haben sich nicht geschämt. Von oben sah man sie herunterströmen. Herunterströmen. Und kam nach vorne weinend. konnte an ihren Kleidern sehen, wo sie hingehören und wer sie sind. Nur das traue Bild, als ich die Menschen dort sah. Wenn sie doch nur wüssten, wie man frei wird, durch das man zu Jesus kommt, ihm seine Sünden bekennt, rechtschaffene Buße tut, Buße, Beichte, zu Jesus kommt mit den Sünden, den Sünder bei Namen nennt und aus der Finsternis herauskommt ins Licht und sagt, Herr, rette mich, befreie mich. Und er tut's. Darum heißt er Jesus. Er befreit uns von unseren Sünden. Lieben Freunde, das Evangelium sollte die größte Macht sein in dieser Welt. Und das Christentum, die Gemeinde Jesu Christi, sollte die größte und herrlichste Botschaft haben in der Welt. Die herrlichste Botschaft. Und wie sieht's aus? 2 Tage zurück hatten wir einen neuen Bankmanager bei uns auf der Missionsstation. Haben wir uns zum ersten getroffen. Da sprachen wir über Christen, die zanken, die sich trennen, auseinandergehen. Da sagt dieser Mann, Geschäftsmann, ein Bankmanager, ob er Christ ist oder nicht, weiß ich nicht. Sagte, weißt du, warum Christen auseinandergehen? Weißt du, warum sie sich zanken? Sie haben das Ziel nicht vor Augen. Und wenn sie es hatten, haben sie es verloren. Und ihr Leben kreist nur um sich selbst jetzt. Ihr eigener Wille, ihr Egoismus. Das Ziel vor ihren Augen ist verloren gegangen. Ich habe gestaunt. Man hört etwas von Geschäftsmännern, was man nicht erwartet. Und wie wahr ist das? Wie wahr ist das? Im Christentum geht es nicht an erster Stelle um eine Lehre. Was wir lehren, dieses oder jenes, sondern um eines. Jesus ist gekommen, um uns zu retten von unseren Sünden. Bei Südafrika gibt es viele Sekten. Jahrelang habe ich versucht, die zu bekehren. Die Bibel genommen und gesagt, dies ist falsch. Seht ihr, dieses auch, jenes. Aber es funktionierte nicht. Die waren doof, es ging nichts in ihrem Kopf. Du kannst reden und reden und reden, aber es bricht nicht durch. Bis ich eines erkannte, wenn sie doch nicht nur erkennen, wofür Jesus gekommen ist und warum er Jesus heißt, um sie zu retten von ihren Sünden. Und wenn sie das einmal begriffen haben, Jesus ist gekommen, um uns zu retten von unseren Sünden, unsere Sünden zu vergeben, uns frei zu machen von der Sünde Macht, die Sünde zu zerstören, die in uns wohnt, und dass er regiert mit seinem Geist, alle Probleme gelöst. Dann fallen die Trommeln weg. Dann fallen die Kreuze weg, die sie tragen. Dann fällt alles weg. Wenn sie das, die Hauptsache begriffen haben. Jesus ist gekommen, um uns zu retten von unserer Sünde. Wir sind die Sklaven der Sünde. Wir müssen zu Jesus kommen mit unseren Sünden. Mit unserer Ungeduld, Unreinheit, böse Gedanken, Fleischeslust. Und davon müssen wir befreit werden. Und wenn das geschieht, kein Problem. Dann kommt der Sektiere und der Sektenführer auch zurecht. Die Hauptsache muss Hauptsache bleiben. Wir müssen errettet werden von der Sünde. Die darf nicht herrschen in unserem Leben. Möge Gott schenken, dass wir das heute Abend kapieren, dass wir das heute Abend klar erkennen. Wie sieht es nun aus in deinem Leben? Ist da Sünde, die in dir wohnt? Sei es Weltliebe, Unfreundlichkeit, Hartnäckigkeit, sich nicht beugen können. Ich erzählte heute Vormittag, als wir mit einigen Brüdern waren, ich dachte, ich wollte mal auf dieser Reise, so Gott will, über die Zerstörung Jerusalems reden. Und was der Josephus sagt von Titus, der römische Feldherr, der sagte, der wollte sie nicht alle umbringen in Jerusalem. Der sagte ihnen, wenn ihr euch beugt und untertänig seid, dann töte ich euch nicht. Und sie haben sein gespottet. Sie waren frech, ungehobelt. Gesagt, lieber sterben wir. Es ist doch schlimm, wenn der Mensch sich nicht beugen kann. Es ist eine der schlimmsten Sünden, die es gibt in dieser Welt. Wenn wir dickköpfig sind, hartnäckig sind, können uns nicht beugen. Es tut mir leid, verzeiht mir. Es ist schwer. Dann fährt der Mensch lieber in die Hölle. Dann stirbt der Liebe. Und dann geht nichts. Alles Reden hilft nichts. Geht nichts in deinen Kopf hinein. Gar nichts. Man kann reden, bis man blau und rot ist im Gesicht. Hilft alles nichts. Man kann sich nicht beugen. Anstatt dass sich nur beugt. Das gibt es auch bei Männern, nicht nur bei Frauen. Wenn der Mann gesündigt hat gegen die Frau, ist es schwer zu sagen, Frau, bitte vergib mir. Er geht lieber hin und für 50 Franken, Schweizer Franken, kauft er eine Tafel Box Schokolade und gibt dir die. Das ist leicht, oder? Einen schönen Blumenstrauß gibt er ihr. Ihr Frauen, ihr müsst das verstehen. Das ist seine Abbitte und das ist sein Sündenbekenntnis. Ja. Anstatt dass er einfach sagt, ich beuge mich. Und wenn es auch das Kind ist, beuge dich. Aber uns zu beugen, eine schlimme Sache. Eine schlimme Sache. Ich weiß nicht, ob wir verkehrt erzogen haben, es worden sind. Vielleicht haben wir mehr Prügel nötig gehabt. Wer hätte uns vielleicht gut getan? Heute kann man das nicht. Wie die Zukunft wohl sein wird, wo das Kind immer den Willen kriegt, wissen wir nicht. Ihr wisst wohl, der eine Terrorist in Amerika, haben sie nachgeprüft, der war Amerikaner. Wie ist er zu dem Terrorismus gekommen? Wie hat er sich als Amerikaner zu den Bin Laden gesellt und sein Jünger geworden? Und wissen Sie, was sie gefunden haben? Der hat seit frühester Jugend immer seinen Willen bekommen. Nicht einmal hat der Vater oder hat die Mutter Nein gesagt. Immer ja, ja, ja. Und wurde zu einem Verbrecher. Ist ungesund, wenn man immer ja, ja, ja sagt zum Kind. Es muss auch mal Nein, ein Nein geben, dass das Kind sich beugen kann. Und darum hat die Mutter von John und Charles Wesley gesagt, das Kind muss sich beugen können, vor dem es 3 Jahre alt ist. Und wenn du das nicht gemacht hast, wird das Kind sich nie beugen. Denn es ist zu spät. Zu früh können wir nicht anfangen. Lehre das Kind, sich zu beugen. Und die Mutter von dem John und Charles sagt, wenn mein Kind weinte, bekam es nichts. Wenn es weinte, dann wusste das Kind, Kind, du bekommst nicht, wenn du weinst. Höre auf zu weinen, frage, wie es sich gebührt, und dann bekommst du. Versteht man, dass solch eine Frau Helden in diese Welt gebracht hat, fürs Reich Gottes und nicht für die Hölle. Möge Gott auch jeden Vater und jeder Mutter hier helfen. Mit 17 Jahren, 13 Jahren ist es zu spät. Sie sagt, vor 3 Jahren muss der Wille des Kindes gebrochen sein. Sonst ist es zu spät. Möge Gott uns schenken, dass wir uns ihm beugen können. Wenn Gott zu uns redet, dass wir uns beugen und gehorchen, gehorsam sind. Ich, elender Mensch, warum? Das, was ich hasse, tue ich. Was ich liebe, tue ich nicht. Oh, ein unglücklicher Mensch. Aber Jesus hat uns die Herrlichkeit gebracht, die Seligkeit. Komm mit deiner Sünde zu Jesus. Die soll vergeben werden und du sollst errettet werden von deinen Sünden. Kein Tag sollst du länger mit dir leben. Die bringt die Hölle in dein Leben und den Fluch für dich, für deine Frau, für deine Kinder, für deinen Mann und deine ganze Umgebung. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und lasst uns nicht nur Hörer sein, sondern Täter. Und zu ihm kommen und trinken. Sagen, Herr, wir haben keinen anderen Ort, wir kommen zu dir. Rette uns. Lasst uns beten. Herr Jesus, du kennst einen jeden unter uns heute Abend. Du weißt, was in uns steckt. Du weißt auch, was in uns wohnt. Gibt es wohl eine Sünde dort, Herr, die herrscht? Nachtragen, nicht vergeben, Groll, Bitterkeit, Hartnäckigkeit, Fleischeslust, die Welt. Wir haben gehört, Herr, wenn die Sünde nicht zerstört wird, wird sie uns zerstören. Und du hast gesagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht und Sklave. Und der Sklave, der Knecht, der bleibt nicht ewiglich im Haus. Nur der Sohn, der frei gemacht ist, bleibt dort. Herr Jesus, erweise nun deine rettende Kraft in unsere Mitte, dass ein jeder, der zu dir kommt, das wahre Heil erfährt, gerettet wird, befreit wird von deinen Sünden, sodass du frei wirken kannst durch den Heiligen Geist, sodass du unter uns wohnen kannst, dass wir gereinigt und geheiligt werden zu deiner Ehre. Amen.